Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und allerherzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Folge mit Larissa Koch spreche. Larissa ist Gesundheitsexpertin und hat sich in ihrer Arbeit dem Prinzip des Health Empowerments verschrieben. Im Gespräch spricht sie darüber, wie ihr perfekter gesunder Tag aussieht und erklärt, was es mit Echtzeitheilung auf sich hat. Sie erzählt von ihrer persönlichen Selbstheilungsgeschichte und zeigt auf, was wir alles daraus lernen können und warum Gesundheit eine bewusste Entscheidung ist. Es wäre nicht gleich und gleicher, wenn ich nicht auch mit Larissa darüber sprechen würde, wie wir Gerechtigkeit systematisch verankern können. Und nun wünsche ich euch die allerbeste Unterhaltung. Herzlich willkommen, liebe Larissa. Schön, dass du da bist.
Ich grüße dich, liebe Mia. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, von Herzen gern. Und du hast dir wirklich ein Thema mitgebracht, was jetzt, ich glaube, es passt immer sehr gut, aber aktuell, ich schwöre dir, seit dieses Jahr begonnen hat, wir haben jetzt Ende Januar, wir haben durchgehende Krankheitsfälle in der Familie. Es kann sich irgendwie so gefühlt niemand mehr entziehen. Und das gibt ja dann deinem großen Thema der Gesundheit und vor allen Dingen auch dieses Wort gesundheitliche Selbstermächtigung. Ich war einfach auch schon im Vorfeld so darüber nachzudenken, was das bedeutet. Ach ja, okay. 1 Million Fragen. Erstmal back to the roots. Ja, was sagst du generell dazu, dass gerade so viele Leute krank sind und was macht das mit dir als Gesundheitsexpertin?
Ja, ich bin da tatsächlich geteilter Gefühle. Einerseits denke ich mir, um Gottes Willen, wir haben wirklich ein Allzeithoch erreicht, was den Krankenstand angeht. Und besonders auffällig ist dabei die Arbeitsunfähigkeit durch psychische Erkrankungen. Ja, also das ist, ich denke, es gibt da schon eine Verlagerung auch der Diagnostik. Früher hat man Sachen eher körperlich eingeordnet und heute sieht man, das hat einen psychischen Background. Ob das jetzt Rückenschmerzen sind oder einfach Stimmungsschwankungen oder depressive Phasen. Aber es sind eben auch Angsterkrankungen, die ganz weit vorne sind. Also das ist nicht nur eine neue Diagnostik, sondern das ist auch tatsächlich eine andere Situation. Und in Zeiten von Multikrisen wundert uns das eigentlich auch nicht, wenn wir es uns genau überlegen. Ist ja klar, was haben wir alles durch? Nur dass jetzt der Krankenstand wirklich nochmal höher ist als zur Zeit der Pandemie, ist natürlich schon irgendwie auch, also ganz schön krass. Und es zeigt mir, dass mein Thema, also dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und die Menschen Hilfe brauchen und die Systeme kommen an ihre Grenzen. Das ist eben auch ein Ding. Und was bleibt? Die Lösung kann dann nur in uns selbst liegen. Also wir selber müssen oder dürfen lernen, wie wir unsere Gesundheit mehr selbst in die Hand nehmen. Das ist eben nicht mehr die Lösung, zum Arzt zu gehen. Der hat im Durchschnitt ungefähr 7 Minuten Zeit für uns. Der kann uns nicht gesamtheitlich betreuen. Also das kann mal alles klappen. Es kann aber auch sein, dass es dir nicht viel bringt. Und dann bist du auf dich zurückgeworfen.
Das Thema Arzt, Ärztin, das muss ich gleich ansprechen und dir erzählen, weil ich hatte das Gefühl, und na klar, es waren jetzt eben keine lebensbedrohlichen Erkrankungen, aber gerade jetzt in Bezug mit den Kindern, wo man dann doch immer wieder diese Angst hat, okay, übersehe ich was und jetzt geht das ja doch irgendwie doppelt so lang als normalerweise und pipapo. Das ist, und das war immer am Ende, kurz bevor die sowieso gesund geworden wären, und ich habe im Endeffekt die Kinder dann immer nur in diese irrsinnig stressige Situation reingebracht, weil ich eben als Mutter nicht darauf vertraut habe, dass die gesund werden. Auch so.
Okay.
Ja. Und da habe ich mir als Learning jetzt nicht gedacht, ich gehe nie wieder zur Ärztin. Ich mag die auch, das ist ein nettes Team, aber trotzdem, mein Learning daraus war einfach eben mehr Vertrauen. Ja. Und ich glaube, da sind wir auch schon mitten in der gesundheitlichen Selbstermächtigung, oder?
Absolut, absolut. Ja, Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Thema. Also bei den meisten Sachen, die uns so im Alltag an Krankheit begegnen, sind ja eher Erkältungsinfekte und eben kleinere Sachen, Entzündungen, die der Körper in aller Regel alleine löst. Und man kann natürlich, wenn jetzt so ein Kind irgendwie ewig leidet und da hohes Fieber hat und völlig geschwächt ist und Gliederschmerzen hat irgendwie und einfach gar nicht mehr klarkommt, dann wäre ich auch die Letzte als Mutter zu sagen, nein, der Körper muss das alleine regeln, du kriegst nichts. Dann würde ich auch mal, wir haben die moderne Medizin, ne, die ist Fluch und Segen, aber da darf man dann auch mal ein Schmerzmittel geben und das Kind einfach entlasten. Ne, das habe ich auch gemacht. Aber vom Grundsatz her ist das nichts, wo man das eigentlich bräuchte. Ne? Und so ein Fieber hat eine Funktion und die ist wichtig. Und die sofort abzubrechen und sagen, oh Gott, mein Sohn hat erhöhte Temperatur oder gar Fieber, wo viele Eltern dann ja schon leicht in Panik geraten, ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil die Immunsysteme von Kindern sind sehr reaktiv. Also das heißt, die springen ganz schnell an. Deswegen haben Kinder auch häufiger Fieber. Ja? Und die Immunsysteme von Kindern lernen eben auch noch, während die von Erwachsenen schon weitgehend ausgebildet sind. Und deswegen ist Fieber eben bei Kindern ganz normal und wichtig. Und auch bei Erwachsenen darf es vorkommen. Und hat eben die Funktion, sehr schnell das zu bekämpfen, was eingedrungen ist, ne? Durch die Wärme.
Ja, ich habe auch grundsätzlich immer so das Gefühl, dass die Krankheit ja auch kommt, um dir irgendwie was zu sagen, um zu lassen.
Tatsächlich ist Krankheit oft ein Hinweis darauf, dass wir overpacen, ne? Dass wir irgendwie das, was zu viel war, das, was zu schnell war, dass wir nicht auf uns geachtet haben. Und da ist eben die Selbstfürsorge ganz weit vorne. Ich meine, das sagt sich immer so leicht, gerade so als Mutter, du hast einen Job, du hast das Kind, du hast womöglich noch Eltern, um die du dich kümmern musst und noch einen Hund. Und wo sollst du da Selbstfürsorge betreiben? Ne? Also das ist halt in diesen stürmischen Lebensphasen, das zu lernen und das Bewusstsein dann immer wieder dafür zu bekommen, wo war es jetzt zu viel, ist halt, ja, ist eigentlich ein Learning, was nicht aufhört. Ne? Und das gelingt mal mehr und mal weniger. Aber das ist halt das, was uns die Krankheiten erzählen, ne? Und wenn es jetzt gravierender wird und wir immer wieder Rückenprobleme haben, immer wieder Magenschmerzen oder einfach eine Übersäuerung, dann oder andere Verstopfung oder was auch immer, ne? Es gibt ja genügend Zipperlein, die sich dann auch verstetigen. Da ist dann schon auch klar, da gibt's eine Mind-Body-Connection. Da ist was nicht in der Balance und wir dürfen hinschauen, wo bin ich, wo lebe ich vielleicht nicht meine Wahrheit, wo bin ich nicht in meinem Wunschleben, also in meiner Wahrheit, das trifft es eigentlich ganz gut, um zu sehen, warum habe ich diese Beschwerden? Also da gibt es in aller Regel eine Verbindung.
Mhm, auf jeden Fall. Und was ist deine Erfahrung? Wie gelingt es den Menschen, diese Verbindung zu verstehen und auch darauf zu vertrauen, nicht sofort die Kopfschmerztablette zu nehmen, sondern vielleicht mal reinzugehen, sich selber zu fragen, wo kommt das her? Nicht immer nur die, unter Anführungszeichen, Symptome zu bekämpfen, sondern wie kommen wir dieser Wurzel auf die Spur?
Ja, das ist tatsächlich ein längerer Lernprozess, den wir gesamtgesellschaftlich erstmal auch angehen dürfen, weil wir sind so nicht groß geworden, also zumindest die meisten von uns sind dann doch schulmedizinisch flankiert aufgewachsen. Und da war halt die Aspirin irgendwie das Mittel der Wahl, wenn man Kopfschmerzen hatte oder eben, ja, fiebersenkende Mittel. Und es ist ja nicht weniger geworden, der Absatz von Medikamenten, gerade im Bereich Erkältungsinfekte, ist ja auch unfassbar gestiegen. Also wir haben ja da eher noch weiter Vertrauen abgegeben. Und das ist sozusagen meine Arbeit, also da aufzuklären, der Körper kann das meiste alleine, wir sind Selbstheilungsorganismen, wir müssen ihn nur lassen und ihm auch nicht zu viele Steine in den Weg legen. Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, eine Erkältung dauert 7 Tage oder eine Woche, ja, also wir können da nicht so wahnsinnig viel dran drehen, der Körper macht das dann halt in dem Zeitraum einfach. Und da dann sich irgendwelche, ich nenne jetzt mal so Produkte, die so gängig sind, Vic Medi-Night und Vic Day-Med reinzuballern. Diese Medikamente, insbesondere das Vic Medi-Night, würde heute nicht mehr zugelassen werden. Das enthält Paracetamol und Alkohol. Also so richtig schön einen Kracher für die Leber. Das ist absurd, dass das nicht vom Markt genommen wird. Und das ist aber eins der absatzstärksten Mittel. Ne? Und das ist natürlich eigentlich dann ganz schlimm, also noch mehr Schaden anzurichten, statt wirklich zu sagen, ich gönne mir Ruhe, ich sorge für mich. Letztlich sind das ganz einfache Dinge, für uns sorgen, auf uns hören, unser Tempo wählen, so gut es halt geht. Das klappt natürlich nicht immer. Aber wenn dann halt irgendwie der Tag doch anstrengend war, dass man dann zumindest am Abend nicht weiter ballert und Action macht, sondern wirklich auf sich hört und lernt, die Zeichen des Körpers einfach zu erstmal wahrzunehmen und ihnen dann auch ihnen gerecht zu werden. Das ist ganz simpel erstmal. Aber wie gesagt, wir sind so nicht groß geworden und dann werden Schmerzen weggedrückt. Dann nimmt man halt eine Kopfschmerztablette oder trinkt ein Glas Wein oder was auch immer. Aber ja, das ist eigentlich nicht der Weg. Und dann kann sich sowas natürlich verstetigen. Und das kommt immer wieder, weil der Körper meldet sich. Und das, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir unsere Wahrheit leben müssen, es eben fällt auch in diesen Bereich, wenn wir nicht Nein sagen zu Dingen, die wir nicht wollen, dann übernimmt der Körper das Nein.
Okay. Ja, das hatte ich letztes Jahr auch so als eins meiner Hauptlearnings, so das Nein zu anderen ist ein Ja zu mir selbst.
Mhm, genau.
Und das nochmal mit der Unterstreichung, dass der Körper sonst das Nein übernimmt.
Mhm, ja.
Das macht total Sinn.
Ja, und die Symptome, die so unfassbar verbreitet sind, von Rückenschmerzen über Migräne oder einfach Kopfschmerzepisoden, Stimmungsschwankungen, Angstzustände, Magen, Darm, also die Klassiker, die uns allen begegnen, das sind die Neins des Körpers.
Mhm, absolut. Ja. Ja, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, die Rückenschmerzen. Ich hatte da mal eine sehr interessante Erfahrung mit einem wirklich sehr, sehr guten Orthopäden, der mir gesagt hat, du, ich kann dir Massagen und alles verschreiben ohne Ende, überhaupt kein Problem. Aber wenn du nicht anfängst, jeden Tag und wenn es nur 5 Minuten sind, dich deiner Wirbelsäule wohltuend zu bewegen, dann kann man das Spiel für immer weiterspielen.
Schön, und dass du da so deutlich warst.
Da, er hatte recht.
Genau.
Ja, habe ich noch gedacht, ich muss aber mindestens einmal im Monat noch zur Orthopädin gehen, bis die dann auch meinte, du mir, also eigentlich reicht, wenn wir uns in 2-3 Monaten wiedersehen.
Ja, also er hat die Verantwortung an dich zurückgegeben. Ne?
Genau.
Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die Ärzte auch in erster Linie aus meiner Sicht haben sollten, ne? Dich zu ermächtigen, also oder dir Hilfe zur Selbsthilfe anzureichen. Und das ist für mich die Art und Weise, wie Diagnostik eigentlich laufen sollte. Ich rede jetzt nicht von schlimmeren Sachen, ne? Von lebensbedrohlichen, sondern alles, was so ein bisschen niedrigschwellig ist, wo einfach deutlich wird, es ist eine Lebensstilfrage, ne? Wir machen Dinge in unserem Lebensstil, die einfach nicht förderlich sind und der Körper erzählt uns das halt immer wieder deutlich. Und ja, da gilt es dann halt selber, die Verantwortung zu übernehmen.
Genau, und eben dann die Turnroutine einzuführen.
Genau.
Ja. Genau, und klar, es ist wahrscheinlich angenehmer, irgendwie sich ein Mittelchen zu verschreiben zu lassen oder vielleicht auch eben zur angenehmen Massage zu gehen, die dann aber auch im Endeffekt ja immer nur die Symptome bekämpft, die wir uns ja dann wieder selber sozusagen antrainieren, jetzt im Fall vom Rücken.
Ja, also das ist sehr tief verankert in unserer Gesellschaft, noch gerade bei den älteren Leuten. Also es gibt ja unzählige Menschen, die so Multimedikation haben. Also die haben dann irgendwie so 6 Tabletten, mein Vater zum Beispiel, ne? Gegen Bluthochdruck, gegen gegen Lipide in der Blutbahn, also Fettsenker, Blutfettsenker, dann nimmt er noch Blutverdünner und dann noch was gegens Vorhofflimmern und irgendwie, also und ja, das und dann noch was gegen die Prostatavergrößerung. Das sind halt mal schnell einfach so eine Handvoll Pillen, die dann so eingeschmissen werden, ungeachtet der Wechselwirkungen und weil man da eben auch, das ist zu komplex, da gibt es gar nicht die richtigen Antworten drauf, wie das langfristig auf den Körper wirkt. Und das muss alles durch die Leber, das muss alles durch die Systeme. Und ja, das ist eigentlich die komplette Auf- und Abgabe der Verantwortung und der Körperintelligenz, die da ist. Ne? Und statt die Ernährung umzustellen und auf Alkohol zu verzichten, ist es so verbreitet, nehmen die Menschen lieber Pillen.
Das ist auf jeden Fall wirklich total erstaunlich, wenn man das durch diese Augen, durch diese Brille betrachtet. Und da bist du, finde ich, ja auch persönlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil dein Weg dorthin, den will ich hier natürlich auch unbedingt einmal hören, weil ich das auch nochmal so spannend finde. Bei dir war das ja Hashimoto. Das ist ja auch eine Krankheit, die viel mit Hormonen zu tun hat, richtig?
Ja, also jein. Das ist gar nicht falsch. Nur das Ergebnis ist, ich erkläre es einfach.
Ja,
also es ist eine Autoimmunerkrankung, die zur Unterfunktion der Schilddrüse führt. Also eigentlich ist das Immunsystem erkrankt an der Stelle. Das vergisst man nur, auch ich immer mal wieder, weil am Ende ist das Organ, die Schilddrüse halt, verkleinert sich und wird angegriffen vom eigenen System, vom hyperreaktiven Immunsystem. Und dann werden auch entsprechend weniger Hormone gebildet von der Schilddrüse, die bildet etwa 30 Hormone. Und wenn die sich dann so verkleinert und entzündet, dann ist die nicht mehr potent. Ja, das ist so das, was passiert. Und wenn der Hormonhaushalt erstmal durcheinander geraten ist, dann ja, haben wir viele Probleme. Und bei Schilddrüsenunterfunktion ist das dann eben Müdigkeit, mehr Frieren, ein verlangsamter Stoffwechsel, eine verschlechterte Entgiftungsleistung. Also da geht ganz viel mit einher. Und ich habe halt, um direkt zu meiner Geschichte zu kommen, zu meiner persönlichen, in der Schwangerschaft mit meiner Tochter, das war vor 13 Jahren, die Diagnose Hashimoto bekommen. Und das ist eben absolut gängig oder also der Standard, dass die Ärzte dann sagen, das ist unheilbar und sie müssen lebenslänglich Schilddrüsenhormone schlucken. Und irgendwann ist die Schilddrüse halt möglicherweise auch ganz weg. Also das wird einem dann auch gesagt oder verkleinert sich maßgeblich und dann muss die Dosis immer weiter erhöht werden. Und das ist natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht, ne, so eine Diagnose. Dann hieß es auch aber gleichzeitig, ja, aber es ist gut zu behandeln. Es gibt hier dieses Schilddrüsenhormon und L-Thyroxin heißt das, was standardmäßig verschrieben wird. Und ganz weit oben auf der Liste der verschreibungspflichtigen Medikamente steht, also ganz häufig verschrieben wird, weil es sich fast seuchenartig verbreitet hat, Hashimoto. Und es ist immer noch nicht richtig klar, warum eigentlich. Es ist auch multifaktoriell, wie Mediziner ja sagen. Und hat sicherlich auch mit der Gabe der Antibabypille zu tun, weil wir da ja massiv in den Hormonhaushalt eingreifen. Da gibt es viele Theorien und ich habe da auch meine ganz eigenen, aber nochmal zurück, also zu meiner Geschichte. Das führt nämlich, glaube ich, ein bisschen zu weit, da auszuholen. Ich habe mich dann vor 10 Jahren entschieden, nach 10 Jahren, dass ich das Medikament ausschleiche und einfach ausprobiere, was mein Körper macht, wenn es nicht mehr da ist. Absetzen sollte man es auf keinen Fall. Ausschleichen, also da war mein Arzt nicht einverstanden, hat gesagt, das kann ich Ihnen nicht raten. Dann fühlen sie sich ja noch schlapper, weil ich auch immer so niedrigen Blutdruck hatte. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also ich probiere es einfach und habe das im Zeitraum von 4 Monaten ausgeschlichen und habe direkt danach dann meine Blutwerte prüfen lassen und dann nochmal, also wo man dann auch sicher sein konnte, jetzt ist auch kein Medikament mehr im Körper und meine Blutwerte waren gesund und sind es bis heute. Ich bin im gesunden Bereich, also im Referenzbereich. Labormedizinisch bin ich gesund. Und das ist halt echt mal ein Riesenerfolg. Mein Körper hat das alleine geschafft. Und ich habe ihm die Last dieses Medikaments, wo auch die Langzeitschäden nicht klar sind. Also man weiß schon, dass das Frakturrisiko, also das Risiko von Knochenbrüchen erhöht ist. Aber weitere Probleme, die sich ergeben sind nicht klar. Also auch Herz-Kreislauf-Geschichten können sich daraus ergeben. Also ich hatte dann auch so Herzrhythmusveränderungen und es ist immer schwer zu sagen, es liegt jetzt an dem Medikament, aber ich nehme an, es lag daran. Aber es hat sich danach deutlich verbessert. Ich habe das jetzt nur noch auf einem kleinen Niveau. Genau, also insofern habe ich da selbst meinen eigenen gesundheitlichen Selbstermächtigungspfad bin ich gegangen und bin selber total erstaunt, dass mein Körper das so geschafft hat. Am Anfang dieses Prozesses stand eben eine Entscheidung, die Entscheidung zur Gesundheit. Und das ist neben dem Vertrauen auch ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit, also zu zeigen, dass es darum geht, dich zu entscheiden.
Also diese ganz, ganz bewusste Entscheidung und dann auch, ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass sie auch so mit einer Praxis zu tun hat, oder? Das dann auch zu visualisieren.
Ja, also das hilft auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, weil das kann ich ja natürlich nicht im Nachgang sagen. Also da lehne ich mich auch nicht aus dem Fenster. Ich habe halt so Meditationen gemacht mit Visualisierungen, dass ich mich eben in das Gefühl versetzt habe, wenn ich voll und ganz gesund bin und ohne jede Einschränkung und das eben ohne das Medikament. Ne? Das habe ich mir in so Visualisierungsmeditationen vorgestellt. Und ich denke, das war Teil des Weges. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Entscheidung und das Vertrauen, wirklich dann auch möglichst angstfrei daran zu gehen, weil das ist echt schon ein krasser Prozess zu sagen, ich mache das jetzt gegen den Rat meiner Ärzte. Mein Arzt guckt auch heute noch völlig verdutzt auf meine Blutwerte. Zusammen mit der Schilddrüse, die sehr klein geworden ist in der Zeit. Und ich bin der Meinung, die Schilddrüse hat ihren Job aufgegeben in der Zeit und wurde noch kleiner, weil ja da ein Medikament war, was dem Organ die Arbeit abnehmen sollte. Das ist auch eine Theorie, die in der Schulmedizin nicht anerkannt ist. Die sagen ganz klar, das ist die Autoimmunerkrankung, die die Schilddrüse zur Schrumpfung bringt. Aber ich werde es ja sehen dann in ein paar Jahren. Es gibt auch Menschen, bei denen die Schilddrüse wieder wächst. Auch das wird nicht kommuniziert. Ich kenne aber auch mehrere Fälle, wo die wieder gewachsen ist. Ne? Also gucken wir mal. Und sie ist jetzt ziemlich potent mit ihren paar Milliliter, die noch hat. Also ich habe nicht mal die Hälfte dessen, was ich eigentlich haben sollte. Und für meinen Arzt passt das halt alles überhaupt nicht zusammen. Er wundert sich, wie, sie nehmen jetzt keine L-Thyroxin mehr. Und ich so, ja genau, hä? Das versteht er nicht. Und dann hakt er das aber auch wieder für sich ab und sagt so, oh. Weil es passt halt nicht in sein Konzept. Ne? Genau. Und die Meditation und Visualisierung sind, glaube ich, sehr hilfreich, einfach um da für sich selbst zu bestärken. Also auch ein Tool der Selbstermächtigung. Ich glaube aber, es ist nicht zwingend notwendig, sondern eben diese Entscheidung zu treffen, ich probiere das jetzt, ich gebe meinem Körper das volle Vertrauen, ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr mächtig. Und vielleicht braucht es nicht mal das. Vielleicht ist der Körper so klug und intelligent, dass er seinen Job einfach von alleine macht. Das kann auch sein. Also könnte man sozusagen mehrstufig solche Heilungsprozesse ausprobieren und dann, wenn man merkt, man kommt nicht voran, dann geht man doch nochmal in die Visualisierung. Und da geht es dann um Dankbarkeit, um positive Gefühle zu kreieren, die dann einfach deinem Organismus gut tun und tatsächlich zu einer positiven chemischen Kaskade auch führen. Also Dopamin, Adrenalin, also im guten Sinne, ne? Zu viel darf es ja auch nicht sein. Und andere förderliche Botenstoffe und Hormone, die einfach dazu führen, dass dein Körper einen Heilungsprozess gehen kann.
Ein Begriff, der mir auch im Laufe von meiner Vorbereitung untergekommen ist, der vielleicht jetzt ganz gut passt, ist Echtzeitheilung. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Magst du da vielleicht auch unsere HörerInnenschaft ein Stück weit abholen, was das bedeutet?
Genau, das ist sogar noch für mehr Menschen spannend als jetzt so eine Autoimmungeschichte. Das ist ja schon sehr verbreitet zwar, aber insbesondere bei Frauen. Aber was ich damit meinte oder meine, ist, dass wir, wenn wir merken, dass wir einen Erkältungsinfekt bekommen, also dieses typische Hals kratzt und Schluckbeschwerden oder ich merke, ich bin verschnupft, irgendwie, oh Gott, ich werde krank. Ne? Dieses Gefühl kennen wir ja alle ganz gut, Mist, ich werde krank. Und dann sich zu positionieren und zu sagen, nein, ich bleibe gesund. Also die Affirmation sollte nicht lauten, ich werde nicht krank. Ne? Das ist wieder dieser Klassiker, denk jetzt nicht an ein pinkes Flugzeug, klappt halt nicht, sondern ich bleibe gesund. Und dann sich was Gutes zu tun. Das kann tatsächlich, wenn man jetzt noch nicht zu weit fortgeschritten ist mit seinem Unwohlsein, kann ein Theaterbesuch sein. Ich war neulich in einer Impro-Theatervorstellung. Die war so grandios, also ich habe da Lachkrämpfe gekriegt. Ich habe diese Echtzeitheilung mal wieder bemerkt, weil da ging es bei mir auch schon wieder los am Abend. Irgendwie Halsschmerzen, ich merke, und dann war aber erstmal die Entscheidung, nein, ich bleibe gesund. Und dann bin ich halt zu diesem Theatertermin gegangen, der schon irgendwie 2 Monate stand, weil ich mich auch so drauf gefreut habe. Und das war so eine gute Show, dass ich in dem Moment schon wieder merkte, die Halsschmerzen gehen weg und einfach dieses Schwächegefühl ist gewichen und das habe ich jetzt schon so oft erlebt, also mittlerweile schon so um die 30 Mal.
Wow.
Und ich weiß auch noch, ich hatte mal einen Termin bei einer Literaturagentur, weil ich ein Buch eingereicht habe, also ein Manuskript. Und ich bin mit Halsschmerzen, das war oft ein Thema bei mir, also Halsschmerzen und Angina und so weiter. Und ich bin da reingegangen und zur Unterschrift eines Vertrages. Und es war auch noch nicht klar, dass wir den Vertrag machen. Ich wurde erstmal eingeladen und dann saßen wir da, war gar nicht lang, so 15 Minuten, haben das nochmal besprochen. Und dann bin ich rausgegangen, habe gemerkt, oh, meine Halsschmerzen sind weg, weil ich halt einfach mal einen riesen Erfolg hatte. Und das war auch so eine Echtzeitheilung. Cool. Und man muss jetzt nicht ins Theater gehen, das ist ja auch nicht, das dann zu kreieren, wenn man eigentlich nichts vorhat, ist ja schwierig. Man kann sich aber auch ein paar Katzenvideos angucken oder irgendwas, wo man sagt, man amüsiert sich oder eine Komödie. Oder was Schönes, es muss gar nicht, also Lachen ist ein absoluter Shortcut. Also da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass die Immunglobuline, also jene Stoffe, die das Immunsystem also hochfahren. Ne? Die Abwehrsysteme sind dann erhöht. Also da gibt es genügend Studien zu, die das zeigen durch Lachen. Deswegen gibt es ja auch Sachen wie Lach-Yoga. Und man kann das alleine zu Hause machen. Man kann dann irgendwie sich ins Bett legen mit einem Tee, einer Wärmflasche und sich Katzenvideos angucken oder andere Dinge, die man lustig findet. Ne? Und auch eine Methode ist, wenn man jetzt nichts mehr gucken will, oder eben darauf Rücksicht nimmt, dass Medienkonsum vor dem Schlafen nicht optimal ist, nicht wahr? Und dann kann man auch einfach sich die Erfolge seiner Vergangenheit vor Augen führen und sich nochmal bewusst machen, was man schon alles geschafft hat. So als Beispiel ist auch eine Technik. Und dann schläft man mit einem Grinsen ein und dann wirklich auch nochmal ganz bewusst, morgen bin ich wieder gesund. Und auch da habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich dann nachts aufgewacht bin, die Halsschmerzen gehen weg. Es ist jetzt schon weniger. Und ja, also
wow.
Ich kann es nur empfehlen.
Cool, also unbedingt ausprobieren, gerade jetzt.
Ja, absolut.
Und sonst auch, wow. Und wie war das bei dir konkret? Weil du bist ja Medizinjournalistin, richtig? Dass du dich jetzt immer mehr dahin bewegt hast, wirklich auch so diesen gesundheitlichen Fokus und deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse damit zu deinem beruflichen Mittelpunkt zu machen. Mhm. Wie war dieser Weg bei dir? Wie war der Prozess?
Ja, ich habe gemerkt, dass die reine Dienstleistung, also über Gesundheitsthemen zu schreiben, mir nicht genügt. Also das ist auch schon toll, zumal ich auch relativ frei Themenvorschläge machen konnte und dann mich da schon ganz gut auch ausdrücken konnte mit dem, was ich erzählen möchte und für wichtig halte. Aber was da natürlich fehlte, war, also das hätte man natürlich auch in Artikeln alles schreiben können, aber das war nicht unbedingt so gern gesehen, ne? Also sondern das war eher Mainstream, wo ich gearbeitet habe. Husten, Schnupfen, Heiserkeiten, was können wir tun und so, was hilft wirklich? Also da fand ich ja schon mal gut, dass ich dann auch erklären konnte, dass diese üblichen Kombinationspräparate überhaupt nicht gut sind. Da konnte ich auch schon viel Aufklärungsarbeit leisten. Aber ich wollte eben weitergehen und das wäre für so klassische Redaktionen natürlich nicht unbedingt gewollt, dass man dann eben auf diesen Pfad kommt zu sagen, wir können das alles alleine. Das ist einfach noch nicht richtig in unserer Gesellschaft angekommen. Aber da möchte ich halt pionierend sein, einfach erklären, wir sind am Ende die beste Apotheke für uns. Ja. Also ich bin jetzt keine harte Pharmakritikerin, die sagt, oh Gott, alles schlimm, alles falsch. Auch ich nehme mal eine Aspirin, weil ich in dem Moment gar keine Zeit habe oder auch keine Lust, mich jetzt irgendwie mit irgendwelchen Akupressurtechniken oder sonst was zu befassen. Also da gibt es auch noch viele Bereiche, die möchte ich noch lernen, weil dann kann ich das irgendwann. Dann weiß ich genau, an welche Stellen muss ich drücken, damit die Kopfschmerzen weggehen. Kann man auch schnell mal googeln. Aber es gibt auch Momente, wo ich sage, komm, jetzt hier eine Aspirin ist schon okay. Ne? Also da bin ich auch immer noch auf dem alten Pfad unterwegs und das ist auch in Ordnung. Nur wenn es dann zu Medikamentenmissbrauch kommt, weil wir das alles schon so verankert haben in unserem Alltag. Viele Menschen nehmen ja regelmäßig Schlafmittel und Schmerzmittel und noch was oder Magensäureblocker oder whatever. Ne? Je älter wir werden, desto mehr nehmen, schmeißen wir uns irgendwas rein. Und das will ich halt einfach vermitteln, dass das der falsche Weg ist. Genau. Also das kam durch meine eigene Erkrankung. Das war dann eigentlich so der absolute Katalysator, diesen Weg zu gehen, zu sagen, ey, ich habe jetzt echt mal eine Autoimmunerkrankung überwunden oder zumindest in die Remission gebracht, also zum Stillstand, während die Ärzte sagen, unheilbar. Das ist aber auch nicht richtig. Es ist heilbar, es ist wieder abwickelbar. Ich kenne auch Fälle und das wird aber nicht gesagt. Hm. Und ich möchte das aussprechen, was verschwiegen wird.
Absolut. Ja. Ich glaube, was man ja auch sich immer wieder ins Bewusstsein holen darf, ist ja diese Industrie, die dahinter steckt, was du schon gesagt hast, so die Pharmaindustrie, dass wir uns einfach auch darüber bewusst sind, dass ja am kranken Menschen auch wesentlich mehr Geld verdient wird als am gesunden und unser ganzes System darauf aufbaut.
Absolut, absolut. Ja, das ist leider die Wahrheit. Und da können auch die Ärzte nicht wirklich was führen. Ne? Also die sind einfach in dieses System hineingeschult worden. Da gibt es dann die Leitlinien und das Mittel der Wahl, wie es immer so schon heißt, was dann verschrieben wird. Und das war dann halt irgendwie das, was zuerst patentiert wurde und was damals dann der Standard war. Und dann gibt es vielleicht nochmal ein paar andere, die auf den Markt kommen. Und dann gibt es träge Zulassungsverfahren und irgendwann gibt es die dann auch, diese Medikamente. Dann gibt es noch mehr und dann sind die im harten Wettbewerb und um die Verschreibungsfähigkeit bei den Krankenkassen. Also das ist ja das, das spult sich ja auch total hoch, ne? In diesem Wettbewerb um den ersten Platz sozusagen und um die Patente. Und Medikamente können ja auch wirklich ein Segen sein mitunter, ne? Das ist jetzt, ich bin da auch wirklich sehr differenziert mit meiner Betrachtung. Es ist nicht alles Teufelszeug. Nur vieles, wie gesagt, können wir alleine und dadurch ist eben das Vertrauen auch kaputt gegangen in unseren Körper, ne? Durch diese Pillengesellschaft, die wir uns da kreiert haben, in unseren eigenen Körper oder auch in pflanzliche Mittel, ne? Also das ist ja auch noch ein Weg, also von Kräutern bis irgendwelche Tinkturen aus, also Weidenrinde ist zum Beispiel, ne? Das ist ja das der Stoff, aus dem Aspirin gemacht wurde. Das ist ein natürlicher Stoff, der dann synthetisiert wurde und ein natürliches Schmerzmittel. Und davon gibt es auch unzähliges und das findet ja auch kaum Raum, ne? Also der Arzt sagt einem ja nicht, gehen Sie nach Hause und trinken Sie Thymian-Tee, sondern der verschreibt einem dann halt ein ätherisches Gel, was halt dann über die Apotheke zu bekommen ist. Ne? Verschreibt es einem gar nicht, sondern er schreibt es einem auf, man muss es selber bezahlen.
Ja.
Genau.
Ja. Was mir auch immer wieder aufgefallen ist, weil ich komme ja aus so einer ganz traditionellen Apothekersfamilie und da gab es ganz, ganz viele Apotheken schon und ganz viel eben Pharma-Gedöns. Und was ich grundsätzlich immer extrem spannend fand, war, dass eben in Österreich zum Beispiel einige Medikamente zugelassen sind, die ja hier nicht zugelassen sind, wo du dann, wenn du nachliest, verursacht Leberschäden, frage ich meine Mama. Nein, also klar, wenn du es irgendwie jeden Tag irgendwie 5-mal nimmst über Jahre, dann auf jeden Fall mach das nicht. Aber wenn du es einmal nimmst, dann das ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Was ich auch immer sehr, sehr, sehr lustig finde und mir mal am Anfang, jetzt lebe ich auch seit fast 20 Jahren hier, aber am Anfang halt einfach nur eben verwundert war und dann schon begonnen habe, okay, das Ganze so ein Stück weit zu hinterfragen auch. Und dann ist es irgendwie immer unstringenter geworden, auch eben in dem, was dir dann ÄrztInnen empfehlen und raten und wie das dann eben teilweise auch überwacht wird. Und bei mir war zum Beispiel auch ein super interessantes Beispiel ein erhöhter Blutzuckerspiegel, wo ich mich untersuchen habe lassen, einfach ganz normal Blutkontrolle, dann ist es rausgekommen und der erste Arzt sofort meinte so, nee, also hier sofort, da müssen wir das und das und das und dann erstmal hier, bla bla bla. Dann dachte ich mir so, okay, das mache ich nicht, das passt einfach nicht. Bin zu einer anderen Ärztin gegangen.
Super.
Und
Zweitmeinung ist auch so ein Stichwort.
Genau,
ne?
Zweitmeinung und die waren dann so, also sie sind jung, sie sind weder übergewichtig noch irgendwas, das passt überhaupt nicht. Nee. Wir schauen uns mal ihre Ernährung an. Und vor allen Dingen, wir schauen uns erstmal an, waren sie gestresst in letzter Zeit? Und dann ist halt auch mal erstmal rausgekommen, also oder hat sie mir halt erklärt, so dass das halt einer der Hauptindikatoren ist und wir können hier Ernährung und Bipapo spielt alles zusammen, aber erstmal halt diesen Stresspegel runterfahren. Und das war halt wirklich arg. Dann hat sie, das war zufälligerweise auch vorm Sommer, und dann meinte sie so, wir machen jetzt das. Sie sind jetzt soweit gut eingestellt von der Ernährung her, hat mir alles mit dem glykämischen Index erklärt und bipapo. Weil ich dann auch am Anfang war so, oh ja, nein, ich muss auf Kohlehydrate verzichten und glutenfrei und was weiß ich, was ich dann alles auf einmal für komische Hirngespenster mir eingebildet habe. Und das halt einfach reflektiert, einmal zu verstehen, was ist das Problem und mit welchen Lebensmitteln kann ich mir helfen. Und eben auch, was muss ich an meinem Leben ändern grundsätzlich, damit dieser Körper wieder gesund werden kann. Und ja, siehe da, nach den Ferien waren das halt absolute Traumwerte, ohne auch nur ein einziges Medikament eingenommen zu haben. Und das sind 3 Monate vergangen.
Ja, Wahnsinn. Du hast die volle Verantwortung für dich und deinen Organismus übernommen, ne? Und das hast auf den Wegen, die wir alle haben, Ernährung und Verhalten. Ne? Also, Ernährung ist ja auch Verhalten, also aber letztlich im Alltag zu gucken, wo habe ich Stellschrauben? Oder du wolltest gerade noch was sagen?
Ja, ich habe dann zum Beispiel auch zum ersten Mal drüber nachgedacht, okay, es ist eigentlich egal. Ich habe halt gedacht, ich habe einfach nicht die Zeit, um Sport zu machen. Habe mich halt nicht bewegt und bin halt auch meistens dann mit dem Auto gefahren und so. Habe da überhaupt keinen Wert drauf gelegt, mich körperlich zu betätigen. Und dann aber erst die Message vom Körper, ey, du wirst krank, wenn du, dein Blutzuckerspiegel baut sich automatisch ab, wenn du dich halt bewegst und ja. eben diese ja. Plus, dass es deinem Rücken besser geht, plus, so brauche ich jetzt nicht erklären, warum es gut ist, sich zu bewegen, aber dieses okay, entweder wir müssen jetzt hier harte Medikamente auffahren oder sie ändern ihren Lebensstil, ja. das mache ich natürlich jetzt weiter, weil ich es halt einfach, weil ich halt verstanden habe, das tut mir extrem gut, ja. mich regelmäßig zu bewegen. Das ist auch total in Ordnung, wenn 1-2 Tage dabei sind, wo ich es nicht schaffe.
Genau.
Aber die Regel ist es, einfach auch bewusst zu schauen, okay, wo kann ich zu Fuß hingehen? Es muss nicht immer gleich das High-Intense-Intervall-Training zu Hause sein, sondern halt einfach, ja.
Genau, genau. Also die berühmte Alltagsbewegung, ne? Die, ja, das ist auch immer wieder derselbe Kram, den man dann sozusagen predigt. Aber ich sehe halt, wann immer ich anfällig bin, mich darüber zu ärgern, dass ich im 4. Stock wohne, sage ich mir immer, nein, Larissa, es ist Gratisbewegung. Du musst sie nicht kreieren, du musst halt einfach sowieso da hoch. Freu dich. Und hab wirklich meine Haltung dazu geändert, nicht mehr zu fluchen, sondern das wirklich dann als Sport zu betrachten, wenn ich halt irgendwelche Wasserkisten, was ich nicht mache, aber andere Sachen hochtrage, dann zu sagen, hey, es ist gut. Und ja. Auch, ich versuche auch Rolltreppen zu meiden. Außer ich sehe die S-Bahn einfahren, dann nehme ich die Rolltreppe, dann renne ich die aber hoch. Ne? Mhm, und das sind eben, ich komme dann eigentlich immer so auf meine 10.000 Schritte. Es können auch mal 15.000 sein. Das ist natürlich irre viel. Da merke ich dann auch, es war dann auch echt zu viel. Und wenn ich dann zu meinem Freund komme und der saß den ganzen Tag am Schreibtisch, können wir noch spazieren? Ich so, nein, nicht noch mehr. Das ist bei mir manchmal das andere Extrem. Aber das ist genau, also die Alltagsbewegung ist die mächtigste und das zeigt auch die Forschung ganz klar. Also natürlich hilft Muskeltraining und Ausdauertraining, aber man kann da auch drauf verzichten, wenn man sich einfach regelmäßig bewegt.
Hm, genau, ja, absolut. Ja.
Toll, dass du das alleine erreicht hast, genau. Und das Krasse ist ja, wir assoziieren mit so Bluthochdruck und erhöhten Cholesterinwerten und Zuckerspiegel, also Insulinintoleranz oder Prädiabetes, was ja auch sehr verbreitet ist. Wir assoziieren das immer mit so Altersgruppen von 50 plus oder eher 60 plus. Aber dass das eine Vorgeschichte hat und dass sich das anbahnt, nämlich irgendwo schon in den 20ern, gerade aber auch bei Cholesterin. Ne? Ich meine, bis Cholesterinwerte im Blut gemessen werden können, müssen sich die Blutgefäße ganz schön zusetzen, bis dann irgendwann davon was abbröckelt und das nicht mehr aufgenommen wird sozusagen von den Blutgefäßen, was sie auch gar nicht sollen. Die sind nicht dafür da, Plaques aufzunehmen. Es passiert halt einfach und greifen dann auch noch die Gefäße an und machen sie brüchig und dann hat man den Salat. Ne? Das ist ja das, was passiert. Also mein Zwillingsbruder zum Beispiel, also Mitte 40, der hat jetzt Cholesterin erhöhtes, ne? Wo man sich auch fragt, warum? Der ist schlank, der macht Sport und irgendwo ist da noch eine Stellschraube. Ne? Mhm. Und es gibt auch einen Zusammenhang von Alkohol und Cholesterin. Und also das ist schon crazy, wie früh wir eigentlich diese Themen dann doch haben, viele von uns. Und das zeigt halt, dass wir einfach früh anfangen müssen, für uns einzustehen. Und
absolut.
Nicht erst mit 50 und älter. Ne?
Ja, genau, weil das ist ja im Endeffekt genau der Baustein, auf dem das alles aufbaut irgendwann.
Ja.
Aber ich wusste gar nicht, dass du einen Zwillingsbruder hast.
Ja.
Ah, spannend.
Ja, das ist immer wieder ein Moment der Überraschung.
Ja, cool. Es gibt auf Netflix gibt es gerade eine total coole Doku-Reihe. Mhm. You Are What You Eat.
Ja.
Hast du die schon gesehen?
Noch nicht. Oder ich glaube eine Folge. Aber da war ich so halb am Einschlafen.
Die Zwillingsstudie.
Genau. Ich habe den Trailer gesehen. Das war das. Also, es steht ganz weit oben auf meiner Watchlist. Das also das gucke ich mir 100%. Ja, an. Ich liebe sowas.
Ja, wird in die Shownotes gepackt. Ich glaube, das ist eine Bereicherung für alle, weil geht auch ganz stark ans Ernährungssystem. Mhm, Ernährung spielt ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja. Da kennst du dich ja auch sehr gut aus. Mhm. Ah, weißt du was? Jetzt mal kurzer Break, ist ganz wichtig. Ich weiß, ich springe gerade, aber der perfekte gesundheitliche Tag. Da gibt es ja auch ein Format von dir, richtig?
Der perfekte gesunde Tag.
Der perfekte gesunde Tag. Ja.
Ja.
Wollen wir den mal kurz anreißen,
okay,
weil ich glaube, dass da ja auch das Thema Ernährung eine Riesenrolle spielt, oder?
Wie viel Zeit haben wir denn?
Jetzt haben wir noch ungefähr Halbzeit.
Ach cool, ja, dann schaffen wir das. Weil anreißen, der perfekte gesunde Tag ist ein Konzept, was den sogenannten zirkadianen Rhythmus berücksichtigt. Also wir sind ja Wesen, die einen Tag-Nacht-Rhythmus haben und der ist total wichtig. Und also wie wir schlafen und wie wir essen, hängt auch zusammen. Also wenn wir zu wenig Tageslicht zum Beispiel bekommen, dann schlafen wir schlechter. Also der gesamte Tag spielt eine Rolle für unseren Schlaf. Und ob das die Ernährung ist oder das Rausgehen oder der Koffeinkonsum, das kurz vorweggenommen. Und der perfekte gesunde Tag beginnt halt damit, dass man erstmal mit den richtigen Gefühlen aufsteht. Also mein Konzept ist ja eine Verschränkung von Medizin und Persönlichkeitsentwicklung. Also da geht es sehr viel auch um dein Mindset, um die Gedanken, mit denen du am Morgen aufwachst, wie du in den Tag startest. Deswegen haben ja viele Menschen eine Morgenroutine, was sehr sinnvoll ist, um dich erstmal auszurichten. Du kannst das aber auch schon am Abend machen. Du gehst mit der Absicht, also auch wieder eine Entscheidung, ins Bett, dass du morgens mit einem guten Gefühl aufwachen möchtest. Und das kann sich automatisieren, das braucht ein bisschen Zeit, ne? Aber wenn du schon mit den passenden Gefühlen einschläfst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das mit in die Verarbeitungsphase in den Träumen nimmst und auch morgens damit aufwachst, erhöht. Also das lässt sich lernen. Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Baustein meiner Arbeit. Und wenn du dann aufstehst, solltest du zusehen, möglichst zeitnah an Tageslicht zu kommen, also innerhalb der ersten Stunde. Das geht natürlich im Winter nicht, ne? Wir kennen es alle, man geht bei Dunkelheit, wacht man auf und man kommt nach Hause und es ist auch schon wieder dunkel oder man hat Feierabend und also wenn man jetzt regulär arbeitet. Genau, und das ist natürlich ein bisschen ein Problem, aber sobald dann Licht da ist, sollte man unbedingt Tageslicht tanken. Das ist ganz, ganz wichtig für den Organismus und auch nicht durch Tageslichtlampen wirklich zu ersetzen. Also man kann das ein bisschen sozusagen Schadensbegrenzung betreiben, aber der Unterschied der Lux, also der Lichtmenge, ist einfach groß zwischen Innenraum und oder auch Tageslichtlampen und draußen. Also man muss raus. Dann ist es so, dass man möglichst ein bisschen wartet, bevor man Koffein zu sich nimmt. Weil der Klassiker ist ja, wir stehen auf und erstmal Kaffee. So, ne? Also bei mir auch. Ich bin halt nur jetzt umgestiegen auf koffeinfreien Kaffee und später mache ich mir einen mit Koffein. Was daran liegt, dass der Körper, die Biologie ist ja klug, den Tag damit beginnt mit einem hohen Adrenalinspiegel. Weil wir erstmal leisten sollen, ist ja so, ist ja die Idee. Und auch biologisch dazu in der Lage sind. Wenn wir dann aber Koffein in den Körper kippen, dann werden wir eher fahrig und wir haben zu viel Adrenalin, weil Koffein führt ja wiederum auch zur Produktion von weiterem Adrenalin und dann kommen wir eigentlich an so ein Limit oder zumindest an hohe Werte, die wir und dann gibt es noch Stress irgendwie, der dazukommt, noch mehr Adrenalin, das ist eigentlich nicht förderlich. Deswegen lieber 60 bis 90 Minuten warten, weil dann geht der persönliche Adrenalinspiegel wieder runter und dann können wir Koffein trinken und dann wirkt er auch besser, weil wenn wir zu viel davon zu früh trinken, haben wir dann auch mitunter ein Mittagstief, also das sind so Stellschrauben, die viele gar nicht kennen und die ich halt auch sichtbar machen möchte. Und ich hole mir immer morgens, wie ich so sage, einen Lichtstempel. Und sei es, dass ich kurz auf den Balkon trete und wenigstens 2 Minuten, also so irgendwie so ein Minimum tanke. Idealerweise muss ich irgendwo hin und dann starre ich halt so in den Himmel, laufe so rum und mache ganz bewusst, reiß so ein bisschen die Augen auf, ungeachtet der Menschen, die mir so entgegenkommen, die sich fragen, was ist mit der los? Ne? Also irgendwie und versuche einfach möglichst viel Tageslicht auf meinen Wegen erstmal zu tanken, um gut in den Tag zu starten. Mhm. Ja, dann ist so, also um zum Thema Mindset zurückzukommen, wenn ich es nicht schaffe zu meditieren, was ich auch morgens durchaus versuche, was für mich nicht immer reinpasst, beziehungsweise ich gebe der Sache dann nicht die nötige Priorität, ne? Das ist ja immer das Argument mit der Zeit. Aber ich habe eben auch 2 Kinder und dann ist morgens Action und dann starte ich halt auch in den Tag und meditiere dann nicht nochmal. Aber was ich mache für meine mentale Stabilität ist, dass ich beim Duschen Dankbarkeitsübungen mache. Weil ich habe halt auch ein massives Effizienzthema laufen. Ich versuche, möglichst effizient die Dinge zu verbinden, weil ich will ja alles gut und richtig machen. Und wenn ich dann mir nicht die Zeit nehme, ein Dankbarkeitsjournal zu schreiben, weil das sollte immer niedrigschwellig sein, finde ich, die Dinge, die man so tun kann für sich, dass man die irgendwie gut einbauen kann. Und man muss ja dann gar nicht mehr machen, sondern nur eine Sache anders. Man steht da eh unter der Dusche und denkt. Ne? Dann kann man auch sich entscheiden, was man denkt. Ne? Und dann denkst du halt, ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür. Und tatsächlich verändert das Lebensgefühl in dem Moment und auch langfristig. Gibt es auch Studien zu, Menschen, die Dankbarkeitsjournal schreiben, haben ein höheres Glücksempfinden. Also ich kann es nur empfehlen. Genau, und dann geht es zum Frühstück. Das sollte möglichst, ich bin ja Veganerin, sollte viel Obst haben, sollte viele Saaten und also Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam, sowas alles. Und auch gerne Müsli haben, aber idealerweise was Selbstgemischtes mit nicht zu viel Trockenfrüchten, weil der Zuckergehalt so hoch ist. Also auch da kann dann der Blutwert mal auffällig werden. Also das hatte ich in der Schwangerschaft und ich hatte nur in Anführungsstrichen ein Früchtemüsli gegessen. Ne? Und das kann ganz schön reinhauen.
Ja.
Also selber gemischt mit frischen Früchten lieber als Beispiel. Ja, den ganzen Tag gilt halt komplexe Kohlenhydrate, also lieber Hülsenfrüchte und Vollkorn und Vollkornnudeln und all diese Sachen, die uns auch nicht immer so schmecken, aber man muss es ja auch nicht hundertprozentig erfüllen, aber gucken, dass man da entsprechend drauf achtet, dass man nicht nur Weißmehl isst und dann eben viel Rohkost, viel Gemüse, viel Obst, also die Klassiker halt wieder, ne? Und was bei uns, Stichwort Licht, auch relevant ist, ist seinen Vitamin-D-Spiegel zu prüfen, weil wir eigentlich fast alle im Mangel oder zumindest in der Unterversorgung sind und weil bei uns das Licht nicht in dem Winkel ist, ganzjährig, sondern nur für kurze Zeit, den wir bräuchten, um Vitamin D über die Haut zu bilden. Und über die Ernährung Vitamin D aufzunehmen, ist einigermaßen sinnfrei, weil es nicht die Mengen, weil wir die Mengen nicht aufnehmen können, die wir bräuchten. Und deswegen tatsächlich an der Stelle spreche ich mich für Substitution aus, also dass wir Vitamin D nehmen. Und auch mehr als die meisten Ärzte sagen, das ist auch so ein Bereich, der ist, der Forschungsstand ist ein anderer als die ärztliche Praxis.
Was ist da deine Empfehlung?
Ja, erstmal den Spiegel messen lassen und dann sollte der eigentlich über 50, oh Gott, ich habe die Einheit gerade vergessen, also dann, das müsste ich nachrechnen, können wir auch in die Shownotes packen. Also über 50, das ist aber der gängige Blutwert mit der Einheit, 50 bis 70 ist so empfohlen von eben Ärzten, die sich intensiv mit dem Thema Vitamin D befassen. Das ist so, dass man am Anfang wahrscheinlich erstmal eine Hochdosistherapie machen sollte, weil wir haben einen Speicher, einen Vitamin-D-Speicher, der in der Regel bei uns relativ leer ist. Und das sind irgendwie 240.000 internationale Einheiten. Man spricht immer von diesen Einheiten, die der groß ist. Und wenn du dann nur 1.000 internationale Einheiten zu dir nimmst, dann bist du lange beschäftigt, bis du diesen Speicher aufgefüllt hast. Das heißt, am Anfang braucht man eigentlich eine Hochdosistherapie von ein paar Tagen. Da darf man sich wirklich mehr einschmeißen. Dass man Vitamin D überdosiert, passiert nicht so schnell, weil sich dieser Speicher erstmal füllt. Also das ist die Empfehlung. Ist halt aber wirklich sinnvoll, erstmal beim Arzt zu checken, wo man eigentlich steht.
Okay.
Und dann jetzt so ganz ins Blaue, wer jetzt nicht diesen Weg machen möchte, das kostet halt auch, ne? Obwohl wir alle, fast alle unterversorgt sind, müssen wir das selber zahlen. Das ist auch ein Missstand aus meiner Sicht, obwohl das vom Präventionsprinzip so wichtig wäre. Wenn man sich 5000 internationale Einheiten pro Tag gönnt, dann fährt man schon richtig so.
Okay.
Ja. Aber dann trotzdem auch irgendwann mal messen lassen, weil es gibt auch Leute, die springen darauf schneller an und bei anderen passiert nicht viel. Dann mal gucken, wo man steht.
Okay.
Ja. Wir sind immer noch im perfekten gesunden Tag.
Ja, genau.
Genau. Wo wir gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln sind, bei Veganern ist halt natürlich B12 relevant. An der Stelle muss ich auch erwähnen, dass Verfechter von fleischlicher Ernährung, die immer sagen, ja, sonst hat man ja einen Mangel. Diesen Mangel haben Veganer auch nur deshalb, weil, beziehungsweise Nicht-Veganer haben diesen Mangel auch nur deshalb nicht, weil auch die Tiere Nahrungsergänzungsmittel bekommen, und zwar nicht zu knapp. Also von Jod über eben B12, die kriegen das alles, weil die Massentierhaltung ist nicht mehr so, dass die Tiere wirklich selber B12 bilden, weil die nicht mehr im Kontakt mit den Böden und den Mikroorganismen sind, die nötig dazu wären. Also allenfalls Wiederkäuer, also Rinder und Schafe, bilden selber noch B12, aber auch nicht im ausreichenden Maße. Also jetzt zu sagen, ist das natürlich und richtig und gesund, Fleisch zu essen wegen des B12, ist dieses Argument ist nicht mehr haltbar, weil es am Ende auch einfach nur übers Tier an uns die Pillen weitergegeben wurden. Wissen viele auch
nicht. In sehr ineffizienter Form.
Ja, das kommt hinzu, genau. Und mit vielen Nebeneffekten, die nicht gut sind.
Wie stehst du zu Omega-3? Gerade auch bei der veganen Ernährung? Ja, Algen?
genau.
zu substituieren?
Also genau, Algenöl? Also Algenöl, würde ich sagen, auf jeden Fall, genau.
Ist ja auch irrsinnig wichtig für so viel.
Ja, für die ganze Hirnleistung.
Ja.
Mhm.
Ja.
Also es gibt da aber auch eine Quelle, also ich folge da verschiedenen Wissenschaftlern, also es gibt so einen Harvard-Forscher, einen Hirnforscher, der sagt ganz klar Omega-3 und nennt auch recht hohe Dosen. Also Andrew Huberman heißt er, da kann man mal gucken. Also es gibt ja zwei Stoffe im Omega-3, DPA und DHA. Und die zu bestimmten Mengen sollte man eben nach seiner Sicht nehmen. Und da gibt es halt auch andere Ärzte, die sich auch hochgradig ins Thema Ernährung reingearbeitet haben und Fachliteratur dazu verfassen, und die sagen, es ist fürs Herz wiederum aber nicht so gut. Und da steht man dann auch und fragt sich, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ne? Also das passiert natürlich immer wieder, auch in meiner Forschung, nenne ich es mal, oder Recherche, dass man dann da steht und es dann plötzlich irgendwie doch nicht mehr so eindeutig ist. Ne? So wie bei Vitamin D, da heißt es dann, muss man das jetzt mit K2 nehmen oder nicht? Da gibt es auch gerade neuere Forschungen, die das wieder in Frage stellen. Also muss man dann einfach vielleicht auch manchmal akzeptieren, es gibt jetzt nur den aktuellen Forschungsstand, und ich spreche mich da eher für Omega-3 aus und nehme es auch selber und ungefähr in den empfohlenen Dosen von Andrew Huberman. Und ich schlamm da auch manchmal ein bisschen rum, aber es ist in meinem Programm.
Und was sagst du generell zu so Multivitaminpräparaten?
Schwierig, weil, also einmal bin ich vom Grundsatz her schon der Meinung, dass wir das alles idealerweise über die Ernährung und eben Licht, Stichwort Vitamin D, was ja auch kein Vitamin eigentlich ist, sondern nur so genannt wird, sondern ein Prähormon und deswegen ganz wichtig für viele Prozesse ist, aber dass wir das eben alles über unser Verhalten versuchen sollten aufzunehmen. Also sich schlecht zu ernähren und dann Pillen einzuschmeißen, ist eben nicht ideal, weil es geht eigentlich darum, das alles im natürlichen Verbund aufzunehmen. Wie gesagt, bei bestimmten Sachen funktioniert es nicht, und ich möchte eben auch keinen Fisch in rauen Mengen essen, zumal Zuchtlachs enthält gar keinen Omega-3, weil die werden mit Weizen statt mit Algen gefüttert. Ist auch so ein Ding, ne?
Genau, dass man dann das immer ist denkt, ja auch generell, auch die wildlebenden Fische haben ja das Omega-3 auch nur durch die Algen, also kann man auch gleich die Algen essen.
Exakt, und nicht all die Schwermetalle der Tiere, die am Ende der Nahrungskette stehen und eben auch voll sind mit Schiffslacken, mit Quecksilber.
Auch auf das wird in dieser Doku sehr gut eingegangen.
Ja, genau, ja. Wunderbar. Also so eigentlich aus meiner Sicht kann man auf keiner Basis Fisch guten Gewissens essen.
Mhm.
Weder für den Körper ist es gut, aus meiner Sicht. Also dass da gutes Eiweiß, tierisches Eiweiß drin ist, was vielleicht gut ist für uns, was noch durchaus so propagiert wird, möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Nur, es ist so dieser Spruch, you got the benefit and the toxins, ne? So beides. Also du hast dann halt die ganzen Toxine mit drin, die musst du eben mitessen. Und wenn der Fischkonsum so aufrechterhalten wird, wie wir ihn jetzt haben, sind 2050 die Meere leer. Ne? Also das ist einfach unter dem Nachhaltigkeitsblickwinkel nicht zu verantworten. Dann ist es halt auch eine harte Massentierhaltung, die da betrieben wird. Und die Hochseefischerei mit den Riesenschleppnetzen, die der Meeresboden, den umwälzen und da ein Armageddon im Lebensraum der Tiere verursachen. Und dann werden massenweise Fische hochgezogen, davon werden viele wieder ins Meer geschmissen, die sind dann aber tot, weil sie den Druckausgleich nicht schaffen, weil sie zerdrückt werden von den Massenfischen, weil sie unten liegen oder irgendwo und nicht ganz oben. Und dann werden tote Fische zurückgeschmissen, also der Beifang, der sogenannte, ne? Und es ist einfach nur tragisch, was da passiert.
Absolut.
Ja, und zurück zu den, du fragtest nach den Multivitaminpräparaten. Ja, Entschuldigung, da bin ich etwas abgekommen. Wann immer ich mir eine Packung von Multivitamin anschaue, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht kurweise gar nicht mal so doof ist, gerade wenn man sich eben nicht so gut und bunt ernährt, ne? Das kann man das mal versuchen, aber es ist immer noch ein Experiment, weil wir wissen bis heute nicht um die Wirkung von insbesondere fettlöslichen Vitaminen, was mit denen eigentlich im Körper passiert, weil die lagern sich irgendwo ein und werden eben nicht wieder ausgeschieden. Das sind E, D, E und K. E, D, E? Ich sage immer Edeka, also ich sage dann immer zweimal das E, aber das ist als Eselsbrücke wunderbar. Man hat zweimal das E, schadet ja nichts. Und das ist noch nicht wirklich erforscht. Also wäre ich vorsichtig, zumal, wenn man dann auf die Packung guckt, ist von allem was drin, aber von keinem die Menge, die eigentlich empfohlen ist. Also nehmen wir dann, das ist ein Multivitaminpräparat und da, ich will eigentlich B12, dann habe ich viel zu wenig B12 und viel zu wenig D und dafür alles andere, was ich eigentlich ganz regulär über die Ernährung aufnehme. Also Vitamin C ist gar kein Thema. Ne? Also das ist in 1000 Sachen drin, sogar in Kartoffeln, wo man das jetzt nicht unbedingt vermuten würde. Und wir haben da keine Mängel. Also es gibt kein Skorbut mehr. Das war die Mangelerkrankung, die durch auf Schiffsreisen damals irgendwie sehr gängig war, weil man nichts dabei hatte, was den Vitamin-C-Haushalt deckte. Und das gibt es heutzutage nicht mehr. Und auch Vitamin A kann sogar problematisch werden. Also und auch genau Beta-Carotin, da gibt es auch Forschungen zu, dass das nach hinten losgegangen ist. Also ich werde immer sehr vorsichtig und würde einfach versuchen, mich möglichst gesund zu ernähren und nur das zu substituieren, wo man ganz klar Blutwerte vorweisen kann, die nicht in dem Normbereich sind und von da aus zu agieren.
Okay, cool. Sehr gut, danke für die Einschätzung.
Sehr gerne.
Haben wir unserem perfekten, gesunden Tag noch was hinzuzufügen?
Natürlich. Genau. Es ist so, dass man nochmal zum Thema Koffein tatsächlich dann irgendwann auch aufhören sollte, Koffein zu trinken. Etwa 16 Uhr sollte dann wirklich auch der Hammer fallen. Das hängt aber ein bisschen davon ab, wann du ins Bett gehst. Also so 6 bis 8 Stunden, eher 8, sollte man ja genau sicherheitshalber 8 Stunden vor dem Schlafen kein Koffein mehr trinken. Auch wenn man subjektiv sagt, ach, ich kann immer schlafen, das sind so Sätze, die kennt man ja. Das stimmt. Aber der Tiefschlaf wird verschlechtert, verringert. Also die Schlafqualität leidet, auch wenn du dann vielleicht ins Bett gehst und ganz normal durchschläfst. Du hast eine andere Schlafqualität und das wäre sogar im Schlaflabor auch nachweisbar. Gibt es auch ganz spannende Experimente zu, dass zum Beispiel Manager glauben, sie schlafen irgendwie schlecht, aber so schlecht auch wieder nicht, aber sie nehmen an einem Experiment teil und dann fragt man, was denken Sie, wie viel Tiefschlaf hatten Sie jetzt? Und er sagt, also normal sind 90 Minuten, das ist gar nicht so viel, ne? Also 90 Minuten wirklich richtig Tiefschlaf wäre das, was gesund und notwendig und optimal wäre. Und dieser Manager sagte dann, naja, so 60 Minuten. Und dann kam raus, er hatte nur 2 Minuten Tiefschlaf. Also, dass es das überhaupt gibt, ne? Das finde ich schon echt ein Thema. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir morgens gerädert aufwachen, dann hatten wir zu wenig Tiefschlaf. Ja, auch wenn wir 8 Stunden geschlafen haben, das ist die Masse macht's nicht. Es können 6 Stunden reichen, wenn wir genug Tiefschlaf hatten. Das ist so die Botschaft, die da ganz wichtig ist. Da sollte man wirklich gucken, ist einem das Koffein dann wirklich bis spät abends so wichtig? Oder ich meine, braucht man es, also gefühlt ja, aber wenn man viel Kaffee trinkt, dann hat das ja auch gar nicht mehr den Effekt. Also bei mir nicht, ich merke das gar nicht mehr groß, das ist mehr eine reine Placebo-Geschichte, weil der Körper ist das schon so sehr gewöhnt. Genau, und gut ist auch, wenn man natürlich abends nicht zu schwer isst, das ist ja auch ein Klassiker, damit der Körper nachts besser regenerieren kann, statt zu verdauen. Also man nimmt ihm dann halt einfach die Möglichkeit zur Regeneration, wenn man sich dann noch so vollstopft. Also da sollten optimalerweise 3 Stunden dazwischen liegen. Und auch abends trinken ist nicht toll. Also ich meine, wir sagen ja immer, wir sollen viel trinken. Ja klar, das stimmt, aber verlager dein Trinken lieber auf den Tag und hör 1,5 bis 2 Stunden vorm Schlafen damit auf. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein Schlückchen, um noch die Kehle zu benetzen, sondern wirklich dann noch eine ganze Tasse Tee oder ein Riesenglas Wasser ist nicht gut. Ja, und dann, um den Tag noch rund zu machen, ist es tatsächlich sehr sinnvoll, abends eben gute Gefühle zu kreieren und dafür zu sorgen, dass man mit einem guten Abschluss ins Bett kommt. Und da kann natürlich auch nochmal eine Meditation oder welche Technik auch immer, da gibt es ja so viel, ne? Also von Muskelentspannungstechniken, autogenem Training oder man hört einfach ein schönes Hörbuch oder irgendwelche Klänge. Also da gibt es ja so viele Sachen, um sich eine gute Entspannung zu bringen und wo dann eben auch der Schlaf wieder von profitiert und einfach sich auch schon wieder auszurichten auf gute Gefühle, gute Gedanken, statt jetzt irgendwie ins Grübeln zu kommen. Ja, dass man seine Gedanken kreiert. Mhm. Das, was man eigentlich denken möchte. Das können wir nämlich ja selber entscheiden.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, bedarf etwas Übung, aber klappt dann.
Ah ja, wow, cool. Schön. Richtig, richtig viele wertvolle Beispiele. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke, sehr gerne.
Jetzt habe ich abschließend noch so 2 etwas philosophischere Fragen, weil du bist ja in einem Gerechtigkeitspodcast. Und ich finde, wir haben jetzt schon ganz viele Aspekte angesprochen, die sehr in dieses Gerechtigkeitsthema hineingehören. Das Gesundheitssystem, die Pharmaindustrie, die Massentierhaltung, da waren ganz, ganz viele Aspekte drin. Was bedeutet denn Gerechtigkeit, dieser riesengroße Begriff, für dich ganz persönlich?
Ja, für mich ist Gerechtigkeit letztlich Chancengleichheit. Das ist eine Utopie, gerade global betrachtet. Aber für mich in meiner Lebenswirklichkeit, in meinem Umfeld, soweit ich das eben auch global betrachten kann, wir haben ja viele Einblicke, wir haben die Flüchtlingskrise und all solche Aspekte sind da und es gibt nicht wirklich eine Chancengleichheit, aber das anzustreben ist, finde ich, Aufgabe der Gesellschaft, des politisch-gesellschaftlichen Systems überall auf der Welt, dafür zu sorgen, die Ungerechtigkeiten auszugleichen und Chancengleichheit zumindest in der Idee anzustreben. Das ist das, was ich unter Gerechtigkeit verstehe.
Mhm.
Ja.
Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung.
Und jetzt haben wir ja im Laufe des Gesprächs auch schon viel über gesundheitliche Selbstermächtigung gesprochen. Jetzt sagst du Chancengleichheit, dein Begriff für Gerechtigkeit. Was würdest du sagen, was können wir als Menschen selbstermächtigt tun, um dieser Gerechtigkeitsutopie, die du gerade auch ein Stück weit ausgemalt hast, näher zu kommen?
Ja, das beginnt im Alltag ganz niedrigschwellig, dass wir einfach bewusst schauen, wo können wir anderen helfen, ihre Chancen zu erhöhen. Und das kann sein, dass man mal ein Kind einlädt zum Kindergeburtstag, was vielleicht nicht so direkt in die eigene Peer passt, aber dem Kind den Raum zu geben, auch andere Einflüsse zu bekommen, die es normalerweise in seinem Milieu nicht hat. Das wäre zum Beispiel sowas. Und wer die Möglichkeit hat zu spenden, sollte dies tun. Wer die Möglichkeit hat, ehrenamtlich zu arbeiten, sollte dies tun. Dann finde ich es ganz wichtig, dass man Netzwerke baut und stets die unterstützt, die auch vielleicht nicht ganz oben auf der Erfolgsskala unterwegs sind. Dass man über Netzwerke, über Gemeinschaften auch eben wieder für diese Angleichung der Milieus auch sorgt und der Chancengerechtigkeit, ne? Das ist das. Dann würde ich mir wünschen, dass es Fächer gibt, die sich nennen Glück, Chancen, Intelligenz. Also alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Dass man eben die mentalen Voraussetzungen schafft, für alle Kinder schon in den Schulen zu sehen, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, statt in Hindernissen zu denken und vielleicht in den Barrieren, die man von zu Hause mitgegeben bekommen hat. Ja, wir sind ja nicht Krösus, also wir sind halt Arbeiterfamilie oder wir haben halt nicht viel. Und dass man nicht mit diesem Mindset in die Welt geht, sondern mit einem, gut, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Das heißt für mich aber gar nichts, dass man einfach diese, wie gesagt, Chancenintelligenz schon früh mitgegeben bekommt, dass wenn das eigene Elternhaus nicht macht, dass es sowas eben in der Schule gibt und eben nicht die jeder immer in seiner Rille bleibt, sondern dass wir da in die Entfaltung kommen. Das wäre für mich auch Gerechtigkeit systemisch verankert.
Oh, wow, Gerechtigkeit systemisch verankert. Wie schön. Larissa, ich danke dir vielmals für diese ganzen tollen praktischen Tipps, für diesen sehr, sehr wertvollen Einblick in deine Welt. Und ja,
sehr, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir für die spannenden Fragen.
Sehr,
das war sehr inspirierend.
Ah ja, für mich auch.
Klasse.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.